Unser Anfang, unser Ende, alle unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Sein oder haben, das ist das Thema und die Suche nach einem guten Leben. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst, den wir gemeinsam beginnen wollen mit dem Lied unter der Nummer 455. Wir singen die Strophen 1 bis 3, 455, 1 bis 3.
Wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Ich lese uns heute aus dem 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 16 bis 21, der reiche Kornbauer. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.
Thank you.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, aus der Tiefe rufe ich zu dir, der Tiefe meines Herzens, meiner Seele. Sei du bei uns in diesem Gottesdienst, sei du bei uns in der Tiefe. Lass uns spüren, dass du uns Kraft gibst, Kraft für die Umkehr in unserem Leben zu einem guten Leben. Aber was ist es, ein gutes Leben? Hilf uns bei der Suche, auf der Suche nach einem guten Leben, dass wir das, was schlecht ist, verwerflich ist, was nicht gut ist, hinter uns lassen können und dieses Leben ein Stück weit finden. Mit deiner Kraft, der Kraft deines Geistes. Amen. Ich wende mal mich an euch. Die Kinder gehen jetzt rüber zum Kindergottesdienst. Wenn noch andere Kinder hier sind, können die auch gerne mitgehen. Es sind gleich, ich sage das mal für die, die von außerhalb kommen, gleich im Gemeindehaus noch viel mehr Kinder da. Einige Kinder treffen sich hier schon und jetzt habt ihr gleich Kindergottesdienst. Das gute Leben ist ja das Thema und was gut ist, das sucht ihr auch immer. Vielfach wisst ihr das ja auch viel besser als wir. Ihr bekommt immer eine Bibel mit auf den Weg. Wer nimmt die denn von euch? Ja, komm. Ihr beide, muss ich reißen? Den Psalm ist auch unser Monatslied, 138. Alle vier Strophen singen wir jetzt, Psalm 138. Vorne sind die Psalmen.
Thank you. Ich lese die Abkündigungen. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Kirchenrat alle Gäste und die Gemeinde ganz herzlich ein zu einem Empfang anlässlich der Verabschiedung von Pastor Dr. Terhorst in unserem Gemeindehaus. Das Gemeindehaus ist wenige Meter von der Kirche entfernt. Sie benutzen bitte den linken Ausgang an der Kirche, halten sich dann rechts, gehen aufs Eiscafé zu und nutzen den Weg rechts vom Eiscafé. Die Veranstaltungen in der nächsten Woche finden Sie im Gemeindegruß abgedruckt, in den Schaukästen an der Kirche und auf der Homepage unserer Gemeinde. Wir laden Sie herzlich zu allen Veranstaltungen ein. Durch Kollekten, Klingelbeutel und Barspenden kamen in der letzten Woche insgesamt 1.059,74 Euro zusammen. Einzelheiten finden Sie in den Aushängen an den Türen und im Turm. Die Kollekte am Ausgang ist heute bestimmt für die Migrations- und Flüchtlingssozialarbeit des Diakonischen Werkes im Synodalverband. Aufgrund von Krieg, Verfolgung und Diskriminierung kommen immer mehr Menschen nach Deutschland. Sie brauchen dringend unsere Unterstützung. Nicht nur die Kirchengemeinden vor Ort, wie zum Beispiel unsere Gemeinde, hilft den Flüchtlingen in ihrem Alltag, sondern auch das Diakonische Werk. Gott segne Geber und Gaben. Wir setzen nun den Gottesdienst fort und singen das Lied unter der Nummer 428 von Vers 1 an. Während des Liedes sammeln wir für die diakonischen Aufgaben in unserer Gemeinde.
Noch ein Hinweis zu dem Lied jetzt gleich. Das ist vielleicht einigen etwas unbekannt. Darum wird Dine Kalter, unsere Organistin, einmal die ganze Melodie vorspielen, macht danach dann das Orgelvorspiel und dann setzen wir gemeinsam an.
daraus. Du denkst an den Morgen. Blick nach links. Komm in unser festes Land. Herr, mit deines Lichtes Fülle, das Licht Neid, Angst, Not und Schmerz, deine Wahrheit uns verhülle.
Lasst uns miteinander das Unser-Vater-Gebet beten und möchte Sie bitten, soweit Sie mögen und können, sich dafür zu erheben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zur Predigt hören wir ein Jesuswort aus dem 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums, Lukas 9, und es ist der Vers 25. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nähme Schaden an sich selbst beziehungsweise an seiner Seele? Ja, welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne? Geht es um Weltkrieg? Ein Stück weit schon. Der Papst hat im Oktober es so ausgedrückt, es ist ein Weltkrieg in Raten. Wie Reich gegen Arm Krieg führt, wie Länder Waffen kaufen und verkaufen, um Krieg zu führen, um die Reichtümer dieser Welt. Es ist ein Krieg auf Raten, wenn wir sehen, wie sich unser Klima verändert, wie dieser Planet nach und nach zugrunde gewirtschaftet wird. Ökonomen haben ausgerechnet, wenn wir in etwa den Durchschnitt unseres Lebensstandards, gar nicht etwas Besonderes, sondern ein eher noch unterer Durchschnitt globalisieren wollten, also weltweit haben wollten, bräuchten wir drei Planeten, aber wir haben nur einen. Wir haben nur einen Planeten. Im Mai machte ich mal das, was ich selten tue. Ich habe mich im Diekmannschen Haus, da in dem großen Garten, auf eine Liege gelegt und schaute nach oben. Als ich so nach oben schaute, da kam ein Flugzeug und zog seinen Streifen. Naja, dachte ich, ist mal einer, nicht? Aber da kam schon der nächste und wieder einer und wieder. Eine Minute gewartet, schon wieder. Vielleicht mal 2 Minuten gewartet, dann wieder, aber dann 2 gleichzeitig. Ich habe mal ausgerechnet, wenn im Schnitt alle 2 Minuten in unserem Sichtkreis, hier oben vom Turm, der über 80 Meter hoch, von unserem Sichtkreis, alle 2 Minuten so ein Flugzeug uns überquert, dann sind das am Tag etwa 1 Million Liter Kerosin. 1 Million Liter Kerosin, die nur auf uns ja nicht herabgeschüttet, das ginge ja noch, dann könnte man das ja vielleicht noch irgendwie auffangen, aber es wird eben oberhalb der Atmosphäre, in der unteren Stratosphäre verbrannt und richtet solche Schäden an, die eben dazu führen, was wir auch jetzt wieder erlebt haben, Kälte, Hitze, Dunst, eine Atmosphäre, die immer mehr Treibhausatmosphäre ist. Der Mensch, der immer nur haben will, immer mehr will, immer mehr will, ist ein wachstumsorientierter Mensch. Und quer durch die Parteien hindurch hören wir ständig Wachstum, Wachstum. Es gibt keine Alternative. Wachstum. Immer Wachstum. Es ist wie ein Götze. Die Jüngeren, mit Götze ist nicht der Fußballspieler gemeint, sondern der Götze ist das, was als Materie angebetet wird. Es ist die Verdinglichung des Menschen. Das Ding wird angebetet, das Geld wird angebetet, die Börse wird angebetet. Wer gibt denen überhaupt das Recht, dass jedes Mal zur besten Sendezeit zuerst mal da eine Frau steht und uns erzählen will, was der DAX denn macht? Dieser DAX, ist das das goldene Kalb des 21., 22. Jahrhunderts und darüber hinaus? Immer haben, mehr und mehr und mehr. Brot für die Welt hat ausgerechnet. Und viel mehr Zahlen kommen jetzt nicht. Aber eine doch noch. Hat ausgerechnet, dass der Weg eines T-Shirts von der Baumwolle bis zum Fertigprodukt bei Kick 2-mal die Welt umrundet. Und mehr. 2-mal die Welt umrundet. Und er kostet trotzdem nur 4,50 Euro bei Kick. Wie kann das? Was sagen die Frauen in Bangladesch? Nicht nur die, die so grausam verbrannt sind, die gar nichts mehr sagen können. Was sagen die, die keine Mindestlöhne bekommen können, so wie wir es hier in unserem Land ja noch durchsetzen können, für die, die ja auch schon arm genug sind? Aber wo sich deren Tageslohn in Cent berechnet, tut es da Wunder, dass Menschen fliehen? Dass Menschen hinein wollen in unser stolzes Land, in unser reiches Land, so wie wir gerade gesungen haben, Gott, komm in unser stolzes Land. Komm, lass uns ein Einsehen haben, dass diese Worte stimmen, die Jesus gesagt hat. Welchen Nutzen hätte denn der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne? Und verlöre sich dabei selbst und nehme Schaden an seiner Seele. Wie gut auch hier einmal deutlich erklärt zu bekommen, schon in einem Satz, was hier mit Seele gemeint ist. Eben das Selbst des Menschen. Im Griechischen heautos. Autos, daher kommt auch autonom, Automat. Autos, Auto. Bevor es ein Auto gab, ein Automobil, das also selbstständig laufen kann, war es eben von Pferden gezogen. Autos heißt selbst. Die Seele ist also etwas, was auf sich selbst Bezug nimmt. Wir Menschen können sagen, ich bin ich. Ich bin ich selbst. Seele heißt natürlich auch das Leben, nicht nur das Selbst. Also geht es um das Leben, das will Jesus sagen. Es geht um unser Leben. Wenn wir nur haben wollen, dann haben wir eben nicht mehr unser Leben so wie wir es einst hatten. Wir verwirken unser Leben, wir verwirken unser Selbst, unser Autos, unsere Autonomie. Seele. Die Biologen sagen, die Seele, das ist das Autopoetische. Poet, der Poet, das, was etwas macht. Und autopoetisch bedeutet, es selber immer wieder machen zu können, es selber schaffen zu können, in einem schöpferischen Selbstbezug zu sein. Das ist unsere Seele. Und genau das verwirken wir. Wir verwirken das, was wir Menschen vielleicht auch die Würde nennen. Wir werden durch dieses ständige Haben und Haben wollen und alles gleichzeitig tun zu müssen. Multitask heißt das jetzt. Wenn man manchmal Menschen beobachtet, jetzt auch gerade junge Menschen, die in einem Zug sitzen, was die alles gleichzeitig machen. Die haben die Sachen in den Ohren, die hören etwa, vielleicht Musik, sie haben die Handys, sie zappen damit und dann nebenbei wird noch Kaffee getrunken. Und es wird ja auch noch gefahren, immerhin fährt der Zug noch. Die Konsumindustrie will uns einreden, wenn wir schon nicht mehr nacheinander konsumieren können, dann doch wenigstens gleichzeitig, so viel wie möglich zur selben Zeit und verwirken darin die Autonomie, die Autopoiesis, das Selbstschaffende unserer inneren Wesens- und Seelenkräfte. Wir verwirken das, was uns Gott geschenkt hat. Wir verwirken die Lebendigkeit unseres Lebens. Die Einmaligkeit des einzelnen Menschen. Die Identität steht auf dem Spiel. Und die Identität ist etwas, was jeder Mensch hat. Jeder Mensch hat eine einmalige Seele. Sehen Sie, bei eineiigen Zwillingen hat man ein identisches Genom. Die haben dieselbe DNA. Und trotz aller Identität dieser beiden Lebewesen, wenn wir von einem Zwillingspaar mal ausgehen, sind sie doch verschieden. Jede Mutter, jeder Vater kann sie unterscheiden, obwohl sie gleich aussehen. Kann sie unterscheiden, ja woran? An der Einmaligkeit ihrer Seele. Denn bei aller Identität, bei aller Gleichzeitigkeit der genetischen Voraussetzungen ist jeder Mensch einmalig. Wird die Seele praktisch von vornherein gewissermaßen mitgegeben, wie in einem Entwicklungsrauschen, entsteht die Seele als etwas ganz Besonderes in jedem einzelnen Menschen. Und dieses Einmalige, was jeder Mensch hat, das gilt es zu bewahren und eben nicht zu verdinglichen durch die Dinge, die um uns herum sind und die wir anbeten wie einen Götzen. Indem wir die Dinge immer mehr haben und haben wollen und dabei unsere Seele verlieren. Sie einbüßen. Wir sind nicht mehr wir selbst. Wir sind nicht mehr die Menschen, die wir doch eigentlich sein sollten. Aber was sollten wir eigentlich sein? Was ist die eigentliche Bestimmung unseres seelischen, unseres psychischen Daseins, wenn man so will? Denn Seele heißt ja auf Griechisch Psychis. Psyche, die Seele. Was ist die Bestimmung unseres seelischen Daseins? Was soll die Seele mit uns tun? Wenn wir uns dieser Frage ein wenig nähern wollen, dann können wir auf das hören, was alte Weisheiten sagen. Am letzten Dienstag im Blauen Kreuz, das Blaue Kreuz ist eine Gruppe von suchterkrankten Menschen und deren Angehörigen, die sich jeden Dienstag treffen in unserem Gemeindehaus. Da sagte einer, ja, das mit dem Guten und mit dem Bösen, da sagte doch der alte Indianer, der alte Großvater auf die Frage seines Enkels: Was ist denn das Gute und das Böse? Und der alte Mann sagte: Es sind zwei Tiere in dir, die miteinander kämpfen. Ein gutes Tier, so wie ein guter Wolf, und ein böses. Und der kleine Junge fragt seinen Großvater: Aber Großvater, wie weiß ich denn, was das Gute ist und was das Böse ist? Und wie geht das Böse denn weg? Da sagt er: Es kommt darauf an, welches von beiden du fütterst. Nicht wahr? Füttere ich das gute Tier oder füttere ich das böse Tier? Bei einem Alkoholiker ist das leicht. Der kann sagen, die Bestie Alkohol darf nur nicht gefüttert werden. Das ist schon das halbe Leben. Und wenn ich dann noch irgendwie das Gute finde und es stark mache, also im Sinne von füttern, dann ist es umso besser. Beim Alkoholiker oder bei einem suchterkrankten Menschen ist die Bestie klar. Ich muss sie nur nicht füttern. Aber das hilft uns nur einen gewissen Schritt weiter. Was ist nun das Gute? Was ist die gute Seele des Menschen? Wie finden wir das Gute? Als ich nach vielen Jahren, auch aus der Kirche ausgetreten, und dachte, ich müsse ein Leben oder könne ein Leben führen ohne Gott, habe ich zu Gott zurückgefunden durch das Gespür, da gibt es etwas in dieser Welt, das ist gut und gibt mir einen Halt. Und da ist etwas, das kann ich hinter mir lassen. Das ist dieses Haben wollen und immer müssen, Karriere machen müssen, vorwärts zu kommen, etwas darstellen zu müssen. Ich kann es hinter mir lassen und kann dafür etwas anderes bekommen, was ich eigentlich schon habe, kann es stark machen in mir. Das, was wir die Seele nennen. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, dieses genauer zu betrachten, genauer zu suchen und bin immer mehr auf Christus gekommen, immer auf Jesus Christus gekommen, deshalb, oder anders gesagt, nicht deshalb, weil ich meinte, ich habe nun eine Religion gefunden, habe einen religiösen Halt gefunden, eine Liturgie gefunden. Nein, Gott sei Dank bin ich ein Reformierter geworden. Wir sind ja ziemlich liturgiearm und sind in der Lage, doch einfach den Reichtum, den Segensreichtum dieser Worte in uns aufgehen zu lassen. Und so begann ich nachzuvollziehen, dass dieser Jesus von Nazareth jemand war, der in aller Freudigkeit, in allem Engagement, aber auch in manchem Leid auf genau dieser Suche war, auf der Suche nach Gott und auf der Suche nach dem Guten. Was ist es denn, das Gute? Und er sah die Welt um sich herum, er sah das Geld, er sah die Leute, die zu ihm kamen, die ihn versuchen wollten und sagten, ha, guck, sollen wir denn Steuern bezahlen und ihn reinlegen wollten, hatten gedacht, dass er sagen wird, nein, zahl keine Steuern, was ja gefährlich gewesen wäre. Er lässt sich eine Münze zeigen, was ist auf der Münze? Naja, der Kaiser. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Aber was ist Gottes? Was ist Gottes? Das hat er versucht zu leben, indem er seine Sesshaftigkeit, da wo er ansässig war, als Tischler oder Zimmermann, indem er das verlassen hat mit einigen anderen und sich auf den Weg machte, auf den Weg, Gott zu finden. Manchmal in die Wüste, in die Einsamkeit, in die Stille, in die Meditation, in das Mystische zu spüren, da ist etwas um uns herum. Es erfüllt meine ganze Seele und bringt mich doch so in Verzweiflung. Da ist dieses Tier wieder, dieses Tier, das mich verführen will. Sieh doch, sagt der Teufel, die Stätte, das biete ich dir an, nimm's. Aber das ist nicht das Glück, es ist es nicht. Sein Glück fand er bei einer Maria Magdala, die süchtig, kaputt, von Männern fertig gemacht, getreten im Staub, deren Hand er nahm und sagt: Komm, Mariam, Mariam, wir gehen durch die Zeit, du mit. Und die vielen anderen, die kamen, die Fischer, die Handwerker, die Arbeitslosen und manche Reiche, und irgendwie wurden sie eine heilende Kraft für die Menschen. Manche gaben etwas, vielleicht mal eine Ziege, die Milch gab, andere ein bisschen Geld, und sie versorgten sich und erlebten das, was heute die Biologen Autopoiesis, sich selbst schaffen, immer diese Kraft zu spüren, die uns Gott gibt, wenn wir denn nur autonom sind, wenn wir denn nur für uns sind. Und Gott immer mit uns, immer mit uns. Aber wir sind die Kraft, wir sind es. Und so zogen sie durch die Lande und wurden mehr und mehr. Und die Römer bekamen damals schon so ein bisschen Angst. Was ist das eigentlich mit denen? Josephus, der Historiker und Schriftsteller, schrieb, und das ist ein außerbiblisches Zeugnis, deswegen erwähne ich das mal, schrieb von der Bewegung der Nazarener. Sie wurde kräftig, sie wurde stark, aber sie war nie staatsfeindlich, das war gar nicht ihr Ansinnen. Ihr Ansinnen war, menschlich zu sein, menschlich und mitgöttlich, mit der Seele des Menschen zu leben, zu spüren, dass das gute Leben darin besteht, die Seele so zur Entfaltung zu machen, dass sie, wie es in der Folge von Sigmund Freud Alfred Adler mal gesagt hat, die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls ist. Das ist dann das gute Leben. Wenn wir das stark machen können, das Gefühl unter uns in Gemeinschaft zu leben. Das hat aber nun schon mal 2000 Jahre vorher Jesus gelebt. Und das wird immer gerne vergessen. Es wird gerne vergessen, dass diese Passagen, auch diese, die ich hier gerade vorgelesen habe, im höchsten Maße relevant für die Psychologie, auch für die moderne Psychologie, hier schon gesagt ist. Das hat mich dann auch als Psychologen immer mehr davon überzeugt, wie grundlegend hier Einsichten formuliert werden in das seelische Miteinander des Menschen, in den Ansatz, ein gutes Leben im Miteinander zu finden. Die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls unter den Menschen und im Menschen, in diesen Gruppen, die Jesus ja nicht erzeugte, sondern die sich bildeten. Die sich bildeten und bildeten und heilten, Kraft gaben, und die Geschichten, die er erzählte. Die Geschichten, die mich so überzeugt haben, die Geschichten der verloren gegangenen Menschen, des verlorenen Sohns, der dort wieder zurückdriftet zu seinem Vater und der ihn zerlumpt und stinkend in die Arme nimmt, nachdem er die Hälfte seines Hab und Guts vergeudet hat, in die Arme nimmt und sagt: Du warst verloren, du warst tot und bist doch wieder da, bist doch wieder mein. Oder der reich gewordene Zöllner Zachäus: Komm herunter vom Baum, ich kehre heute in dein Haus. Und Zachäus von sich aus sagt: die Hälfte meines Reichtums gebe ich den Armen. Wissen Sie, was passieren würde, wenn wir die Reichen, sogenannten zivilisierten Nationen dieser Welt, also Europa, Nordamerika, Kanada, wenn wir auch nur die Hälfte abgeben, wenn wir auch nur um die Hälfte alles runterschalten würde deswegen die Welt nicht nur um ein Doppel besser sein und durchatmen können, sondern um ein Mehrfaches. Die Natur würde neu zu pulsieren beginnen. Es wäre so etwas wie die Auferstehung der gefallenen Natur, was damit möglich wäre. Jesus hat das begriffen. Jesus und die Seinen haben begriffen, es geht einfach nur darum, dass wir ein gutes Leben miteinander führen, nicht ein Leben in Saus und Braus und in ständiger Party und in mehr und mehr, sondern ein Leben, das so heilsam ist, dass es über die Diesseitigkeit dieses Lebens hinausreichen kann, hin zu Gott. Als sie ihn dann grausam töteten, letztendlich ja die Römer, da spürten die, die ihm ganz nahe waren, wir haben doch einen Gott, den wir nie sehen, aber dessen Offenbarung wir in diesem Jesus irgendwie wahrgenommen haben. Wir haben doch einen Gott, der dieses Gute nicht einfach in der Gruft liegen lässt, im Dunkel, sondern den Stein beiseite rollt und das Licht wieder hineinkommen lässt. Und so sammelten sie sich neu, bildeten die Gemeinden, die Gemeinschaften und wussten, es geht um das, was unser Jesus immer gesagt hat, teilen und heilen und gemeinsam sein und zusammenhalten. Gemeinschaft üben. Wir sind es, die betend, teilend für die Armen da sind, die einfach da sind und lieben lernen. Und so formulierten sie diesen wunderbaren Satz, Gott ist Liebe. Und wer darin bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und so habe ich euch auch erlebt. Viele, viele von euch. So habe ich die Gruppen erlebt. So habe ich, wenn auch nicht persönlich, aber doch immer tief mitempfunden, was es für euch bedeutet habt, wenn ihr diese Spenden nach Rumänien gegeben habt oder da selbst hingefahren habt. Ich habe diesen wunderbaren Artikel gelesen. Ich war nie da, aber ich habe mitgefühlt, was es wohl bedeutet, wenn man sich einsetzt, mit alten Mähdreschern, mit irgendwelchen Zahnarztpraxen oder sonst etwas, was man da hinbringt zu den Leuten, weil man es eben nicht wegschmeißt und weil es nicht einfach mal nur gut genug ist für sie, sondern weil es wirklich gut ist. Und weil wir auch selber uns davon eine Scheibe abschneiden könnten und sagen könnten, wir müssen eben nicht alles wieder gleich entsorgen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass es hält, was wir machen und dass wir nicht wegschmeißen und erst recht keine Lebensmittel. Und ich habe all das miterleben dürfen, was in kleinen Gruppen geschah, wenn Menschen, die in seelischer Not waren, in der Seelsorgegruppe hat mal eine Frau zusammengezählt, dass es etwa 70 waren, die im Verlaufe dieser 19 Jahre zu uns gekommen sind und viele von denen durch die Kraft einer solchen Gruppe geheilt wurden oder ein Stück weit auf den Weg von Heilung kamen. Oder die Menschen, die schwer erkrankt sind, krebserkrankte Menschen, wie wir uns jetzt noch einmal getroffen haben und ich dann gespürt habe, dass wenn da gesagt wird, in so einer Gruppe von schwerkranken Menschen gesagt wird, der Gewinn meiner Krankheit, stellt euch mal so einen Satz vor, der Gewinn meiner Krankheit hat doch darin gelegen, dass ich das, was ich vorher nie wahrgenommen habe, jetzt wahrnehmen kann, für wahrnehmen kann. Die Wunder der Natur. In jeder Zelle, in jeder Vogelstimme, in jedem Insekt. Die Wunder wahrnehmen. Wisst ihr, ich glaube nicht an irgendwelchen Aberglauben und irgendwelche Schlipswunder und jetzt bist du geheilt. Und da steht da jemand auf und Rollstuhl kannst verlassen. Wisst ihr, ich glaube an die alltäglichen Wunder. An die Wunder dessen, was uns immer und immer wieder geschenkt wird. Und das Leben um uns herum, die Natur, all das als Geschenk wahrzunehmen. Und das, ich glaube, dem kann auch jeder folgen, der nicht an Gott glaubt, an Christus. Dem kann jeder folgen, der einfach nur ein Humanum, ein Natürliches in sich spürt. Es geht eben um die Vermeidung von Hochmut. Es geht darum, die Natur, das Wunder anzunehmen, ohne von oben herab zu sagen, ach, es sind ja wir, die das machen. Es sind eben nicht wir. Qualität unseres Lebens, und das ist ja die Liebe, es ist die Natur. Die Qualität unseres Lebens wird uns von Moment zu Moment geschenkt und wieder geschenkt. Das ist es, liebe Freundinnen und Freunde, was ich in diesen 20 Jahren immer mehr gespürt habe, durch den Mund, durch das Handeln, durch das Atmen derer, die einfache und oft sehr kranke Menschen waren. Ich war am Freitag das letzte Mal nach Nordhorn gefahren. Ihr könnt euch denken, obwohl ich über die Autobahn gefahren bin mit meinem offenen Auto, rutschte mir das Herz ganz schön in die Hose. Letzte Dienstfahrt nach Nordhorn. Und dann war ich da und der vorletzte Krankenbesuch waren zwei Männer, die ich besucht habe, die durch ihre Krankheit so entstellt, so fertig, so röchelnd, so kaum noch könnend, dass ich sie erst gar nicht wiedererkannte. Nur die Namen hatte ich ja. Und dann habe ich mit ihnen gesprochen, ich wollte ein Gebet sprechen und ich wusste vor lauter Verzweiflung nicht richtig und habe gedacht, das Vaterunser jetzt, das kann ich ja. Und dann habe ich den beiden die Hand gegeben und so ein bisschen über den Kopf gestreichelt. Und da sagte der eine zu mir, hab einen guten Abend. Hab einen guten Abend. Ich konnte fast meine Tränen nicht halten. Ich habe gedacht, das sagt so ein schwerkranker Mensch zu mir. Hab einen guten Abend. Und neben seinem Bett waren noch die Bänder, wo er nachts wieder festgemacht werden sollte. Da habe ich gedacht, ist es das nicht ein Fingerzeig? Freunde, das ist der Mandelzweig. Ist es nicht ein Fingerzeig? Ist das nicht ein Fingerzeig, dass Menschen selbst in schwerster Not einem etwas Gutes, einen kleinen Segen mit auf den Weg geben? Und so seid ihr mir alle begegnet, die Frauen der Frauenhilfe, die einfach das Jahr durch so selbstverständlich strikten, so wie heute auf Handys gespielt wird, selbstverständlich strikten und stricken und dann ist da plötzlich ein Bazar selbst organisiert. Wir machen das und fast immer war die Hälfte dafür, für Lavender Hill in Südafrika, für die Ärmsten der Armen, hier mitten in diesem Ghetto. Nie waren sie da, diese Frauen, die fliegen da nicht hin. Aber sie wissen darum. Und so könnte ich vieles erzählen. Den Besuchsdienstkreis, die immer alle 14 Tage ins Annaheim gehen. All die, die was machen. Ist ja noch gar nicht lange her. Da hatten wir ein Treffen von allen Ehrenamtlichen unserer Gemeinde und es mussten fast 500, nicht, angeschrieben werden. Fast 500. Ich finde, das ist eine Kraft. Und das ist diese Kraft der Seele, finde ich, wovon Jesus spricht. Ich möchte zum Schluss diesen Satz einmal umdrehen. Ich möchte ihn so negativ nicht stehen lassen. Welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne, verlöre sich selbst und nehme Schaden an seiner Seele? Sondern welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt nicht gewinnt und fände sich selbst und bewahrte seine Seele. Amen.
Thank you. Lieber Karl Wilhelm, liebe Familie Panisketer-Horst, verehrte Gäste, liebe Gemeinde. Fast genau 20 Jahre ist es her, dass Pastor Dr. Ter-Horst auf die Pfarrstelle in unserer Gemeinde gewählt worden ist. Die Stadt feierte ihr 700-jähriges Stadtjubiläum. Vom Euro war noch keine Rede. Und unsere heute erwachsenen Kinder waren noch klein. Pastor Hoffmann und Erika Hensmann schrieben Andachten für den Gemeindegruß und der Kirchenrat, man höre und staune, befasste sich mit der Frage, ob er einer Familie aus Armenien Kirchenasyl gewähren könne. 20 Jahre bist du Pastor unserer Gemeinde, lieber Karl Wilhelm. Gleich in deiner ersten Andacht im Gemeindegruß ging es um Diakonie und Seelsorge. Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Diakonie und Seelsorge, zwei Arbeitsbereiche, die dir besonders am Herzen liegen. Viele Jahre warst du Vorsitzender des Diakonieausschusses. Du hast die Gabe, Karl Wilhelm, in der Predigt und unter der Kanzel Menschen ansprechen zu können, die ihren Weg suchen und in traditioneller Frömmigkeit nicht so zu Hause sind. Organisieren, verwalten, frühe Termine, das sind nicht unbedingt deine Dinge. Öffentlichkeitswirksames Handeln eher. Ich glaube, kein Pastor unserer Gemeinde war öfter in der Zeitung und im Fernsehen als du. Ich nenne drei Stichworte. Amerikanische Irak-Deserteure, Nina Hagen, Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Was bleibt von meiner Arbeit? Das magst du dich in diesen Tagen fragen. Da kann ich aus dem Stand heraus zwei Dinge als Beispiel nennen. Es bleiben die Menschen, die ihre Lebenswege mit deiner seelsorgerlichen Unterstützung und Verkündigung neu ausrichten und im Evangelium von Jesus Christus ein verlässliches Fundament fanden oder wiederentdeckten. Und aus dem übergemeindlichen Horizont wird sicher eine Arbeit bleibende Bedeutung erhalten, die du mit Geschwistern aus der Ökumene und in Zusammenarbeit mit der Stadt Schüttorf getan und vorangebracht hast. Euch war und ist es ein Anliegen, die Erinnerung wachzuhalten, die Erinnerung an die jüdischen Mitbürger unserer Stadt, die Opfer des nationalsozialistischen Unrechts geworden sind. Und dieser Erinnerung in Schüttorf mit dem Mahnmal und mit den Stolpersteinen einen Ort zu geben. Im Namen des Kirchenrates danke ich dir, lieber Karl Wilhelm, für deinen Dienst für die Kirchengemeinde und in der Kirchengemeinde. Ich danke dir für deine Arbeit für die Menschen hier in Schüttorf und in den Landgemeinden. Und ich wünsche dir Gottes Segen und Geleit für die neue Lebensphase. Damit der Start gut gelingt, habe ich dir ein Geschenk mitgebracht, das werde ich dir gleich geben. Vielen Dank, Karl Wilhelm, und Gott befohlen. Gemeinde, lassen Sie uns jetzt den Gottesdienst fortsetzen mit dem Gesang 566. Wir singen die Strophen 1 bis 4, nicht wie angeschlagen 1 bis 3. Wir tun noch eine drauf. 1 bis 4, bitte.
Beten. Gütiger Gott, Vater im Himmel, in meiner Seele wohnt ein Heimweh. Sie sucht in ihrem ruhelosen Treiben den Ort, wo deine Liebe wohnt, um dort zu ruhen und zu bleiben. Jesus Christus, sei du der Weg in meinem Suchen, der Weg in meiner Ausweglosigkeit, die Sicherheit in meinen Glaubenszweifeln, dein Licht in meiner Dunkelheit. Sei du mein Halt in meinem Leide, der Grund
in meiner Lebensfreude. Denn habe ich dich und deine Liebe, dann darf ich groß von mir und groß von allen, die mir nahe sind, denken. Denn wer in deiner Liebe lebt, der kann nur liebend sich verschenken. Mein Herr und mein Gott, ich bitte dich, begleite meinen Weg in deiner Nachfolge und lass mich nicht fallen aus der Quelle meiner Sehnsucht, deiner Gnade. Denn unruhig ist meine Seele, bis sie ruht in dir. Herr, verlasse mich nicht, du segnest mich denn. Amen.
Wir wollen jetzt den Psalm 68, die sechste Strophe, singen. Ich möchte Sie bitten, sich dabei zu erheben. Ich spreche danach den Segen und dann noch einmal bitte hinsetzen, weil der Chor uns noch ein Lied singt. Segne unseren Ausgang und unseren Eingang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen und er gebe uns die Kraft, seine Liebe anderen Menschen liebend weiterzugeben. Amen.
Danke an euch und auch an Dine Kalter. Herzliche Einladung also, nicht? Wir sehen uns gleich.